Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius. The Nations. Nee, Moment, das war was anderes. Das geht so gar nicht. Ich habe da was durcheinander gebracht. Warum finden wir uns hier wieder?
Wir finden uns mitten in der Woche, also wirklich mal mitten in der Woche wieder, weil Länderspielpause ist. Und ich betone es ja immer wieder, Länderspielpause ist immer ein bisschen schwieriges Wort, weil eigentlich ist keine Pause, es finden ja trotzdem Spiele statt. Und solange Spiele stattfinden, findet natürlich auch Talks und Tipps statt. Und deswegen werden wir mal auf ein paar Spiele der Nations League gucken. Du hast fast richtig gehabt, ist ja der andere ganz große Wettbewerb der UEFA neben der Champions
League. Ja, naja, geht so, ne? Und die Hymne ist auch ein bisschen anders und ich glaube, ohne Worte, ohne irgendwelche
ohne
Begriffe
Worte, ja.
Darin, ja.
Ohne Worte, so kann man es, glaube ich, einordnen, die Nations League. Wir freuen uns trotzdem, dass natürlich trotzdem Fußball gespielt wird und dass wir über Spiele reden können und das werden wir auch machen, Alex. Und natürlich auch wieder so einen kleinen Fokus, so machen wir es ja meistens bei den Länderspielen, Pausen auf die deutsche Nationalmannschaft setzen. Da sprechen wir ja über jedes Spiel, unabhängig davon, wie attraktiv das nun wirklich ist, weil die deutsche Nationalmannschaft natürlich wieder ein bisschen attraktiver an sich schon für uns geworden ist in den letzten Monaten. Und da freue ich mich unter anderem drauf. Wo ich mich tatsächlich auch ein bisschen drauf freue, ist direkt am Donnerstag ein Spiel in der Gruppe A2. Wir kennen ja das Ligensystem der Nations League langsam so ein bisschen. Es gibt 4 A-Ligen, 4 B-Ligen, 4 C-Ligen. Und in A2 treffen Italien und Belgien aufeinander. Das ist ja durchaus, würde ich sagen, eins der klangvolleren Duelle auch in dieser Länderspielpause, die uns erwarten. Auch wenn man sagen muss, sind natürlich beides Mannschaften, die entweder einen Umbruch nötig haben oder ihn gerade vollziehen.
Ja, so ist das. So ist das. Ich bin gespannt. Denn du sagst immer, ja, die Nations League ist nicht so attraktiv, aber mit Italien, Belgien einsteigen. Das klingt schon nach EM-Viertelfinale. Ja, da waren sie zuletzt beide nicht, weiß ich, aber das Spiel ist attraktiv, die Tabellenkonstellation ist attraktiv. Ne? Italien ist Erster, Belgien ist Zweiter mit 3 Punkten dahinter, hat zuletzt in Frankreich verloren. Ich glaube, der Kollege Tedesco ist auch ein bisschen unter Druck, denn er hat ja schon bei der Europameisterschaft ein wenig enttäuscht. Nicht nur vom Abschneiden her, als auch vom Fußballerischen her. Jetzt in Frankreich wieder verloren, direkt die erste Niederlage nach 2 Nations League-Spielen. Da könnte es sein, dass es in Italien gleich brenzlig wird für ihn. Ich will ihn jetzt nicht irgendwie vom Trainerstuhl reden, so wie du das gerne grundsätzlich tust, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein bisschen Brisanz in diesem Spiel steckt.
Bisschen Brisanz steckt auf jeden Fall drin. Vor allen Dingen hat Italien ja Frankreich schlagen können. Also wenn wir da den direkten Vergleich ansetzen, dann haben sie da schon die Nase vorne. Belgien gegen Frankreich wirkte teilweise schon sehr hilflos, muss man sagen. Und das ist ja nicht das beste Frankreich, was wir in der Nations League normalerweise sehen. Also das war schon relativ schwach von Belgien. Man hat ein sehr, sehr... Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber wenn man sich Gesichtsausdrücke und auch Gestiken angeguckt hat, einen sehr zickigen Kevin De Bruyne gesehen, der auch nicht mehr so glücklich scheint in der Nationalmannschaft, die natürlich auch an Qualität durch eine gewisse Alterung in der letzten goldenen Generation verloren hat. Da hat man schon gesehen, Mensch, so happy ist der vermeintlich beste Spieler und Anführer da auch nicht, ob man wirklich richtig guter Anführer ist, wenn man sich so geriert, das müssen andere diskutieren. In jedem Falle ist es so, dass es da durchaus auch Probleme gab. Und jetzt sprechen wir dann eben schon über ein Spiel, wo ich bei den Quoten ja gerne höhere auf Italien gehabt hätte, prinzipiell aber mitgehe, dass sie gerade als Heimmannschaft und mit den letzten Auftritten hier schon für mich der kleine Favorit sind.
Ja, 3,98er Quoten sehe ich hier im Schnitt, also 4er-Quoten, hohe 3er- oder niedrige 4er-Quoten. Auf Belgien spricht dann schon eine klare Sprache bei so einem Duell, das schon nach super viel Augenhöhe klingt. Ne? Italien-Belgien, da könnte man sagen, boah, das ist 50-50, das ist schwer zu prognostizieren. Aber die Quoten sind recht eindeutig. Italien mit einem 1,90er-Schnitt schon ziemlich klar favorisiert gegenüber, wie gesagt, den 4er-Quoten auf Belgien, die es da so gibt. Ist interessantes Value, aber spricht auch irgendwie eine recht klare Sprache, dass es bei Belgien einfach nicht läuft, ne? Dass sie als Außenseiter gelten, dass es in der Mannschaft offenbar auch nicht so richtig rund läuft, dass es Rumor, dass De Bruyne unhappy ist. Vielleicht hört er auf, ne? Hat das ja auch so ein bisschen in den Raum gestellt. Da spiegelt sich alles so ein bisschen in den Quoten wieder. Und deswegen wäre ich nicht überrascht, wenn es für Belgien auswärts in Italien tatsächlich die nächste Schlappe gibt. Und das wäre natürlich, ja, kann nichts Gutes, würde nichts Gutes bedeuten für Tedesco, den deutschen Nationalcoach der Belgier.
Ich dachte, du sagst Tedesco den Deutschen. Weil Fun Fact, Tedesco ja. heißt der Deutsche auf Italienisch. Wär das
der war mir nicht... zu billig, aber schön, dass du ihn ja, erläutert hast.
Ich nehme ihn sogar noch billiger trotzdem mit. Ich bin da nicht so krüsch wie du. Aber ich bin deiner Meinung, was die Einschätzung des Spiels angeht. Und bis zu Zweierquoten gibt es auf die Italiener. Und tatsächlich ist das hier auch ohne großes Drumherum-Gerede mein Tipp. Ich glaube schon, dass sie an die guten Leistungen zuletzt anschließen können, die Italiener. Und dass das dann vielleicht auch genug ist gegen eine uninspirierte, teils schlecht gelaunte belgische Mannschaft, der vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen fehlt. Und deswegen tippe ich hier auf Italien.
Gut, dann haben wir das hier abgeschlossen. Ich neige auch eher zum Italien-Tipp. Wenn die Quote die 2 auch hat, die hat sie ja beim ein oder anderen Wettanbieter, ist es auch ein bisschen sexier. Ja, weniger sexy ist, glaube ich, das Parallelspiel. Ne? Das lassen wir jetzt mal hier in unserer Besprechungsliste mal außen vor, denn ich glaube, wir gehen beide davon aus, dass Frankreich seine Hausaufgaben in Israel macht, alles andere. Oder gegen Israel, muss man ja sagen, die Spiele sind ja immer woanders. Israel ist das Heimteam, aber kein Spiel in Israel. Dass Frankreich da seine Hausaufgaben macht, ne? Der ganz klare Favorit. Deswegen gibt es da für uns, glaube ich, nicht so viel zu besprechen. Das einzig halbwegs attraktive, ich meine 1,20 auf Frankreich auswärts, ne, ist jetzt nicht anspielbar. Wäre, wenn man zum Beispiel tippt, dass Frankreich zu 0 gewinnt. Hatte ich aber auch bei Italien auf dem Schirm, muss ich dazu sagen. Ich erinnere mich bei unserer letzten Nations League-Folge. Und Italien hat nur in Anführungszeichen 2-1 gegen Israel gewonnen. Aber ich traue Frankreich hier das zu 0 zu.
Ja.
Damit beschließe ich diese Gruppe, Julius.
Sehr gut, dann lass uns doch am Donnerstag trotzdem noch bleiben, denn in Gruppe B2, was so ungefähr meinem französischen Niveau entspricht, sprechen wir über England gegen Griechenland. Das ist ein Duell, was natürlich vor allen Dingen immer noch spannend ist mit Blickpunkt auf England, denn nach Jahren Southgate-Fußball haben wir da ja mit Lee Carsley einen relativ neuen Trainer noch, der in der englischen Presse traditionell direkt fürs Nicht-Mitsingen der Hymne, ein Thema, was auch in Deutschland stark immer wieder haben, kritisiert wurde. Der kann sich sicherlich trotzdem, so läuft es ja im Fußball, einiges an Liebe, egal ob er singt oder nicht, zurückgewinnen oder gewinnen, wenn er hier beeindruckend auftritt und vor allen Dingen, wenn er vielleicht dann auch wieder ein bisschen attraktiveren Fußball liefert, als die dann doch teils spielerisch einschläfernde Southgate-Ära eben mit sich gebracht hat.
Ja, Carsley ist witzig, ist ja weiterhin Interimstrainer, ne? Man weiß nicht so recht, ja, was passiert denn da? Ich glaube, sie wollen schauen, wie er sich anstellt, wahrscheinlich, weil es so den Nachfolger nicht gibt bei England, der in den Startlöchern steht. Also lassen wir den Interimstrainer mal machen, aber im Boulevard wird er angezählt, weil er irischer Abstammung ist. Ist in England in Birmingham geboren, aber irischer Abstammung und hat Länderspiele, ich glaube 40 oder so an der Zahl, für Irland absolviert als ehemaliger Fußballspieler. Und das kommt natürlich dann auch nicht gut an, wenn du just gegen Irland spielst als halbirischer Interimscoach und dann die Hymne nicht mitsingst und Daily Mail und Sun und Co. haben dann direkt gewettert. Also das ist so ein bisschen die Story, aber sportlich gesehen, England hat gewonnen unter Carsley, 2-0 gegen Irland, Hausaufgaben erledigt. Und das ist ja eigentlich das, was zählt oder zumindest was für uns das Relevantere ist. Alles andere, ja, sollen die Boulevardblätter machen. Also Carsley auf der Bank. Jetzt geht's gegen Griechenland und da erwarte ich tatsächlich Ähnliches wie gegen Irland. Vielleicht auch wirklich das Ähnliche, nämlich gleiche Resultat. 2-0 England, Julius, könnte ich mir ja auch gut vorstellen, weil es ja just das Resultat gegen Irland war und auch gegen Finnland haben sie übrigens 2-0 gewonnen. Also zwei Spiele, zwei 2-0-Siege, 6 Punkte, wieder ein Heimspiel. Warum nicht wieder 2-0?
Warum nicht wieder 2-0? Ein Handicap-Tipp würde natürlich auch das Ganze ein bisschen in Regionen bringen, die interessanter sind, wenn man auf England tippen möchte, denn die Quoten, ja, nee, sehr niedrig, 1-2er bis 1-3er Quoten, da sind wir dann nah an meinem Abischnitt bei den Engländern, die Griechen auf jeden Fall unterlegen, was die Quoten angeht und natürlich auch, was die Breite und die Qualität und die Breite in der Qualität, also alle drei Merkmale angeht. Sind sie hier ganz klar der Underdog? England spielt zu Hause, will eine neue Ära begründen. Ich würde da auch überhaupt nicht widersprechen wollen, dass man vielleicht sogar in Richtung Handicap gehen kann und vor allen Dingen auch ja der Einschätzung, dass England hier klarer Favorit ist, eben nicht widersprechen wollen. Ich denke schon, dass wir hier am Ende einen England-Sieg sehen können.
Man muss aber sagen, Griechenland ist ja aktuell Tabellenführer, denn die haben ein Spiel höher gewonnen, also haben auch 6 Punkte, perfekt gestartet und noch kein Gegentor kassiert. Überhaupt interessant. Griechenland 2:0-Siege, England 2:0-Siege bedeutet, Irland und Finnland haben beide Spiele 2:0 verloren. Das nur mal als Anmerkung, aber ich erwarte trotzdem auch hier den England-Sieg, einfach auch, weil sie zu Hause spielen. Und ich denke, da sollte auch ein bisschen ja, neuer Schwung unter Carsley in der Mannschaft sein, so ein bisschen neue Lust auf Fußball. Die versprühten sie ja in den letzten Jahren nicht immer. Und deswegen glaube ich auch an den Sieg. Und nochmal, es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn es einfach so witzig weitergeht, mit, dass die Null immer auf einer Seite steht, in dem Fall wieder bei den Griechen. Denn man weiß ja, die Engländer zu Hause, die sind schon normalerweise sehr, sehr souverän, ne? Vor allem im Wembley-Stadion.
Ja, so ist es. Dann würde ich sagen, lass uns auch hier den Deckel drauf machen und auf den Freitag schauen. Da warten gleich dann auch die Deutschen auf uns in der Gruppe A3. Zuerst gucken wir aber mal kurz aufs Parallelspiel Ungarn gegen die Niederlande ist das Duell, was uns da erwartet. Ungarn, ja, immer unangenehm gewesen in den letzten Jahren. Davon können wir als Deutschen ja ein Lied singen, wenn wir da unsere Nationalmannschaft verfolgt haben. Gegen Deutschland zuletzt ist man dann aber ganz schön untergegangen. Also hat da ja vielleicht wieder ein bisschen Prestige auch verloren, was man sich in den letzten Jahren spielerisch erarbeitet hat. Und die Niederlande, das haben wir auch gesehen, ist eine Nationalmannschaft, die auch auf sehr hohem Niveau agiert. Das ist erstmal die Ausgangslage. Trotzdem natürlich Ungarn nach, ich würde sagen, dem letzten Auftritt gegen Deutschland, da würde ich nicht alles jetzt in der Einschätzung drauf setzen. Es ist eine Mannschaft, die dich nerven kann. Es ist eine Mannschaft, die vereinzelt über hohe fußballerische Klasse verfügt, über Standardstärke verfügt. Und das sind Sachen, die dir gerade, wenn sie denn zu Hause spielen, wenn es ein Hexenkessel ist, auch richtig auf die Nerven gehen können. Also ein Spaziergang für die Niederländer wird es nicht.
Nee, glaube ich auch nicht, aber Ungarn hat ja trotzdem enttäuscht bisher und zwar sehr in dieser Nations League, denn sie haben noch nicht mal ein Tor geschossen. Jetzt gegen Deutschland, klar, ist es dann auch schwer, vor allem gegen die Nagelsmänner, die ja wirklich manchmal sich in den Rausch spielen können, aber trotzdem enttäuschen, wie sie da abgeschossen werden, ne? 0:5. Da hätte man zumindest ein engeres Spiel mit mehr Fight erwartet, der Ungarn, denn gerade dafür sind sie ja eigentlich bekannt. Und dann fast noch enttäuschender, fast das 0:0 zu Hause gegen Bosnien. Für mich war vorab Bosnien hier in dieser Gruppe eigentlich ganz klar auf dem letzten Platz anzusiedeln. Auf diesem sind jetzt die Ungarn, weil sie noch kein Tor geschossen haben. Ist natürlich noch ja, viel zu spielen, aber von den Ungarn bin ich definitiv ein bisschen enttäuscht. Die Niederländer haben das geliefert, was man von ihnen erwarten konnte, vor allem gegen die Deutschen, dieses 2:2. Ich glaube sogar, das Ergebnis war mehr oder weniger das, was ich prognostiziert habe, also vom Spielverlauf sowieso. Deswegen sind die Niederländer hier Favorit, weil die Ungarn bisher noch nicht so richtig funktionieren. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, diese 1,60, die es so im Schnitt gibt, 1,60, 1,70 auf die Niederlande, ich weiß nicht, ob die lukrativ genug ist, sie anzuspielen. Ich finde es ein bisschen zu niedrig, weil ja, es ist ja trotzdem Ungarn zu Hause. Die können eigentlich schon viel mehr als das, was sie bisher gezeigt haben.
Ja, oder eben nicht mehr, das ist die Frage, ne? So ein bisschen der Trend zeigt natürlich an, dieses Jahr will es vielleicht nicht ganz so klappen und es ist eben schon so, dass sie natürlich bis auf in der Spitze, unter anderem mit Szoboszlai, jetzt nicht so gut aufgestellt sind wie viele andere Nationalmannschaften, gegen die sie ran müssen. Also vor allen Dingen eben auch nicht so gut wie die Niederlande, so fair muss man dann, glaube ich, trotzdem sein in der Einschätzung. Also da reden wir schon über eine sehr, sehr gute Mannschaft. Natürlich hätte ich mir hier tatsächlich ein bisschen höhere Quoten auf die Niederlande trotzdem gewünscht, weil es eben das Auswärtsspiel ist in Ungarn. Das ist nie nett, das ist nie schön. 1,6er Quoten, ob sich das so wirklich lohnt. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass wir hier insgesamt auf jeden Fall auch wieder über 2,5 Tore sehen in diesem Duell. Vielleicht kann Ungarn eben diesen Eintreffer beisteuern. Sie sind diesmal zu Hause, sie sind standardstark. Niederlande trotzdem gewinnen, 2-1, dann wären wir schon über 2,5. Also Niederlande-Sieg und 2,5, Niederlande-Sieg und beide Treffen. Das wären so Tipps, um die Quoten vielleicht noch ein bisschen zu verschönern auf die Oranje. Und ich glaube, in die Richtung werde ich hier auch tendieren.
Und wenn das passiert, glaube ich, tendieren wir beide dazu, dass es eine klare Sache wird in Liga A Gruppe 3. denn die Deutschen spielen gegen die Bosnier parallel. Und da machen wir uns nichts vor, Julius, das sind drei Punkte, absolute Pflicht und eigentlich fest eingeplant, ne, aus deutscher Sicht.
Ja, so ist es und genau da können wir dann ja auch eigentlich drüber reden, Alex. Es ist das zweite Duell in der gleichen Gruppe, also diesmal bleiben wir da und besprechen beide Parallelspiele. Das Vorrecht hat Deutschland natürlich in so einem deutschsprachigen Podcast dann doch. Bosnien gegen Deutschland und ja, vor allen Dingen interessant dann doch aus deutscher Sicht. Es gab einige Ausfälle vor diesem Länderspiel, ne? Also wir haben bei der Nominierung dann doch ein paar neue Spieler dabei, die vor allen Dingen auch nachgerückt sind, weil wir eben ein paar Verletzungen haben. Havertz fällt unter anderem aus, der ja eigentlich als Stammspieler gesetzt war. Die neue Nummer 1, Marc-André ter Stegen, wird wieder mal nicht die neue Nummer 1 im deutschen Tor sein, nachdem Manuel Neuer seine Terrorherrschaft über ihn endlich beendet hat. hat er sich jetzt leider schwer verletzt. Also sehr, sehr unglückliche und natürlich ärgerliche Geschichte für ter Stegen da, aber auch im Tor muss man sagen, ohne da ja, respektlos sein zu wollen, haben wir einen kleinen Qualitätsabfall, wenn wir weder Neuer noch Ter Stegen haben. Junge Torhüter dabei, die da vielleicht reinwachsen können noch in diese Rolle, aber es ist schon so, dass wir da vielleicht auf verschiedenen Positionen dann doch nicht in der Bestbesetzung in dieser Länderspielpause auflaufen werden. Trotzdem wird Bosnien wahrscheinlich erst das Warmlaufen sein für die nächste Herausforderung aus meiner Sicht.
Sehe ich auch so. Für mich ist Deutschland, auch wenn sie jetzt ein bisschen ja, improvisieren müssen beim Kader und nachnominieren müssen, der ganz klare Favorit auf diesen Sieg. Alles andere wäre eine riesige Enttäuschung. Für mich wäre sogar eine minimale Überraschung, wenn sie knapp, nur knapp gewinnen sollten. Also nur irgendwie 1-0 oder 2-1. Ich erwarte hier tatsächlich einen lockeren, klaren Sieg der Deutschen. Das liegt auch natürlich an Bosnien. Nicht nur dann an Deutschland, dass die jetzt ne, durchaus überzeugt haben, spielerisch unter Nagelsmann, aber wirklich auch an den Bosniern, die ja nicht mehr das Bosnien sind, das sie, ich glaube 2014 war ihr Höhepunkt mit der WM-Teilnahme, wenn ich mich nicht täusche, wo Dzeko und Co. und Pjanic auf dem Höhepunkt sind. Längst vergangene Zeit, ich meine, sie haben zuletzt 8 Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, egal in welchem Wettbewerb, ob Freundschaftsspiele, Nations League oder EM-Quali. Der letzte Sieg, der kam gegen Liechtenstein im Oktober 2023. Dann haben sie Kuwait mal geschlagen. Aber ansonsten, sobald irgendwie ein anderer Gegner ankommt und sei es nur Polen, Nordirland oder dergleichen, verlieren sie oder spielen bestenfalls irgendwie 0-0, 1-1. Also das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Deswegen denke ich, Deutschland ist der ganz klare Favorit und für mich ist ein Handicap-Sieg hier absolute Pflicht. Vielleicht sogar mit mehr als nur das minus eins.
Ja, also was das vielleicht auch noch unterstreicht als weiterer Faktor ist, ich glaube, es ist unbestritten, dass Julian Nagelsmann da wieder eine gewisse Mentalität in diese Mannschaft gebracht hat. Das haben wir auch gegen die Ungarn gesehen und so. Da ist ein Hunger da, eben auch bis zum Ende auf Tore zu spielen, eben auch Ergebnisse zu liefern, um sich vielleicht auch ein Stück weit wieder ja, die Bevölkerung für sich zurückgewinnen zu können. Und das geht man eben ganz bewusst, aber auch ganz klar an. Und das sieht man auf dem Platz. Und solche Spiele wie jetzt gegen Bosnien, die sind, glaube ich, schon dafür geeignet, dass dieser sehr gute Spirit, der anscheinend in dieser Mannschaft ist, eben auch weitergetragen kann und sich auch, Alex, eben aufs Ergebnis niederschlagen kann. Und deswegen würde ich auch sagen, Handicap würde ich hier überhaupt nicht ausschließen. Das ist eine Mannschaft, die richtig Lust hat, Fußball zu spielen und ein Gegner, der das höchstwahrscheinlich eben zulassen wird. Also alles, was wir bis jetzt zuletzt gesehen haben, lässt eben schon naheliegen, dass Deutschland hier dominieren wird und vor allen Dingen, dass sie daran auch eine gewisse Freude finden, zuletzt wieder unter Nagelsmann, das ausspielen werden und das sich eben dann auch entsprechend auf der Ansagetafel niederschlägt. Also ich glaube tatsächlich, zumindest zum Start in dieser Länderspielpause wird die vielleicht neu aufkeimende Euphorie, sage ich jetzt mal, rund um die Nationalmannschaft nicht einen herben Dämpfer erfahren.
Ja, also die Niederländer haben 5 Stück gegen Bosnien geschossen am ersten Spieltag beim 5-2. Und wenn ich jetzt so nachgucke, was es noch so gab, Luxemburg hat im November 2023 4-1 gegen Bosnien gewonnen. Also wenn Luxemburg 4 Tore gegen dieses Bosnien schießt, dann sollte Deutschland auch ein paar Törchen schießen. Also Deutschland Sieg und Over 2-5, weil die Deutschen dafür sorgen, dass dieses Over 2-5 eintrifft, Julius. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also mindestens, wirklich mindestens ein lockeres 2-0 der Deutschen ist das Mindeste, das ich hier erwarte. Dann würde der Tipp zwar nicht eintreffen, ich weiß, Deutschland auch bei 2-5, aber das ist das Mindeste, was ich erwarte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auch ein bisschen höher ausgeht. Vielleicht ein 3-0. Ich weiß nicht, ob Bosnien ein Tor schießt, ob ich mich traue, aufs zu Null zu setzen, denn Deutschland ist hinten einfach nicht immer so sattelfest. Ne? Das hat man gegen die Niederländer zuletzt gesehen. Schießt Bosnien ein Tor? Ich bin mir da nicht sicher, weil dann könnte man Deutschland-Sieg mit Gegentor tippen. Oder wer denkt, nee, Deutschland gewinnt zu Null, tippt halt Deutschland ohne Gegentor. Aber hier darf nichts anbrennen bei dem Spiel, Julius.
Da darf nichts anbrennen und da wird auch nichts anbrennen. Trotzdem in der Infokategorie sei natürlich noch beigesteuert. Trainer der Bosnier ist Sergej Barbares. Und das ist natürlich einer von zwei, drei Spielern gewesen, die ich als Kind geliebt habe.
Deswegen, ich dachte jetzt, von dem ich noch ein unterschriebenes Trikot zu Hause habe.
Von dem habe ich nicht nur unterschriebenes Trikot, von dem habe ich sogar Fotos, wie ich beim Training war, mir die Hand schüttelt und sagt, du wirst wahrscheinlich mein Nachfolger werden. Und dann verlief meine Karriere trotzdem leider anders, aber Sergej Barbares, man muss es nicht kleiner machen als es ist. Wahrscheinlich einer, wenn nicht der größte Bundesligaspieler aller Zeiten. Jetzt an der an der Linie nach Cardoso. Cardoso war für mich noch wichtiger. Aber
du schweifst ab.
Ich schweife ab, weil wir alles gesagt haben zu diesem Spiel. Und dann würde ich sagen, machen wir da tatsächlich auch den Deckel drauf. Am Samstag warten auch noch drei Spiele auf uns, die wir besprechen wollen. Vorher aber auch noch mal ein paar kleine Hinweise, wie ihr gemerkt habt, oder wie ihr auch wisst, ist in diesem Podcast immer eine gewisse Auswahl an Spielen nötig, damit wir das irgendwie in dieses Format gepresst kriegen, kann ich alle Spiele gleichwertig besprechen. Und gerade in der Nations League ist es vielleicht spannend, auch mal auf die Außenseiter zu gucken. Und das tut die Wettbasis für euch. Auf wettbasis.com findet ihr da was zu den Außenseiter-Wetten in der Nations League. Da könnt ihr euch dann weiter und ergänzend zu diesem Podcast informieren, wettbasis.com. Ebenso sei nochmal erwähnt, auch in Videoformaten wird immer mehr zugelegt bei der Wettbasis. Findet ihr auf YouTube, findet ihr auf der Website. Da haben wir auch das Format Fernweh. Da geht es um King Kazoo und der Untertitel ist der echte Captain Tsubasa. Also wer bei Tsubasa vielleicht ähnlich sich an seine Kindheit zurückerinnert, als wie ich, wenn ich über Sergej Barbares rede. Der kann vielleicht mal ins neue Videoformat oder ins neue Video von der Wettbasis reingucken, wie gesagt, auf YouTube und auf wettbasis.com. Und wir, Alex, jetzt machen den Schritt auf den Samstag zum Popo-Duell. Polen gegen Portugal heißt das Ganze. Und wer diesen Podcast und die Länderspielfolgen verfolgt, der weiß, traditionell bin ich irgendwie kein Fan der polnischen Nationalmannschaft. Die haben mich oft enttäuscht, oft entnervt, führt sich auch zurück auf einen der ersten Spielberichte, den ich live machen musste in meiner Karriere. Das war nicht Polen gegen Japan bei der WM 2018, aber auch da schweife ich wieder ab. Und Portugal, auch das nicht unbedingt meine Lieblingsnationalmannschaft, denn da liest sich der Kader manchmal spektakulär, aber selten die Spiele.
Dabei treffen zwei absolute Sturmlegenden aufeinander. Also wenn du Barbares-Fan bist, dann musst du es ja eigentlich mit Sturmlegenden halten und hier trifft halt Lewandowski auf Cristiano Ronaldo. Bei letzterem
beide fußballerisch nicht mal halb der Spieler.
Aber na gut, bei letzterem weiß ich nicht ganz, wie er drauf ist, weil ich die saudische Liga jetzt nicht so verfolge, aber er ist natürlich wieder eingeladen, Cristiano, ne? Der denkt da erst recht nicht ans Aufhören, obwohl er es vielleicht wahrscheinlich längst hätte tun sollen. Wer auch nicht ans Aufhören denkt, ist Robert Lewandowski und der ist ja richtig stark drauf. Beim FC Barcelona knipst er nach Belieben am Wochenende einen Hattrick geschnürt, Julius. Ist, glaube ich, Anführender der Torjägerliste in La Liga mit 10 Toren in 8 Spielen oder so. Also der ist gut drauf. Da treffen also zwei Legenden aufeinander im Sturm. Deswegen sollte dieses Spiel doch eigentlich etwas für dich sein.
Ja, wie gesagt, Ronaldo ist für mich jetzt nicht mehr der Spieler, auf den man vornehmlich gucken sollte, wenn man über den Namen hinausgeht, was das Sportliche angeht bei Portugal, wo man natürlich immer drauf gucken kann, wie viel Platz nimmt er ein und wie schadet das vielleicht auch dem Spiel seiner Mannschaft, die eigentlich spannend aufgestellt ist. Lewandowski natürlich gerade wieder sehr spannend in dieser Form, scheint ja die Reunion mit Flick sehr zu genießen, da scheint es weiterhin richtig zu klicken nach der Bayernzeit jetzt auch bei Barca. Natürlich die Frage, inwieweit man das auf die polnische Nationalmannschaft übertragen kann, auch wenn er da lange als Führungsspieler schon agiert hat, muss ich sagen, ich hatte nicht oft das Gefühl, dass Lewandowski die polnische Nationalmannschaft zu neuen Höhen tragen konnte. Mit seiner unbestrittenen Klasse in der Nationalmannschaft hat das selten geklappt. Und ich habe die Befürchtung für ihn, dass es auch hier am Ende schwer werden könnte, Aber wie gesagt, ich habe auch die Befürchtung, dass Portugal dann doch gerade in der Nations League, wo es vielleicht nicht um alles geht und gerade mit Ronaldo, der vielleicht doch wieder auch ein bisschen das System limitiert, andere Spieler limitiert, ja, dass es eher unspektakulär wird, ist meine Befürchtung hier, dass es Polen vielleicht entgegenkommt, dass sie als Underdog hier den Gegner auch entnerven dürfen, weil der sie nicht allzu schwer macht. Und deswegen rechne ich hier tatsächlich das erste Mal so richtig mit einem Spiel, wo wir vielleicht auch nicht allzu viele Tore sehen werden und wo, wenn wir einen Sieger haben, das relativ knapp wird.
Ah, das muss doch ein Shootout werden zwischen diesen beiden Sturmlegenden. Sollte man vielleicht meinen, aber nee, ich glaube da auch nicht richtig dran, um ehrlich zu sein. Wobei Polen ja schon dafür bekannt ist, dass sie durchaus wissen, wo das Tor steht vorne. Und Cristiano das ja auch tut. Also gerade, auch wenn man hier ab und zu so ein bisschen spötteln kann rund um die EM, besonders, weil, dass er seine Mannschaft hemmt, aber bei WM-Qualis, EM-Qualis, und teilweise auch Nations League, da trifft er halt einfach.
In Quali-Spielen, also, in der Nations League und in der saudischen Liga ist er noch richtig gut.
Ja, also wenn es gegen Luxemburg, Liechtenstein, San Marino, vielleicht auch gegen Polen geht, da weiß er, wo das Tor steht. Also ich bin gespannt. Wer ans Tor glaubt, von einem der beiden Top-Stürmer da vorne drin, kann natürlich den jeweiligen Tipp abgeben. Ich bin mir nicht so sicher, ob Cristiano hier gegen die Polen trifft. Eher würde ich Lewandowski das Tor zutrauen, weil der einfach richtig gut drauf ist und weil er noch richtig Bock hat. Ich glaube, nach der EM hat er auch gesagt, das Feuer brennt noch in mir oder so. Also er macht ja noch weiter, will wahrscheinlich zur WM. Das will Cristiano natürlich sicherlich auch, weil er hofft, da mal wieder ein Tor zu schießen bei einem Endrundenturnier. Gelingt ihm ja nicht, zuletzt nicht so häufig. Ja, also mal gucken. Bei diesem Spiel ist für mich Portugal leichter Favorit, Julius. Das überrascht dich jetzt natürlich nicht, das ist mir schon klar, aber ich weiß nicht, muss das deswegen direkt gewonnen werden? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Ich könnte mir hier auch so ein fades Unentschieden vorstellen, weil es halt einfach reichen würde für Portugal, denn Blick auf die Tabelle ganz kurz, die haben 6 Punkte, Polen hat 3 Punkte, damit blieben sie, also die Portugiesen, auf Rang 1 stehen, ne? Würden die Polen auf Abstand halten. Deswegen wäre ich nicht komplett überrascht, wenn das Ding hier am Ende 1-1 ausgeht, auch ohne Cristiano und oder Lewandowski-Tor.
Ja, würde mich auch nicht komplett wundern, deswegen, ich habe es angedeutet, bleibe ich hier bei meinem unter 2,5-Tipp. Ich glaube, ein richtig ekliges 0-0 bleibt uns hoffentlich erspart, aber 1-1 im Bereich des Möglichen oder es kippt vielleicht leicht in Richtung Portugal 1-0, 2-0, da wären wir überall noch mit den unter 2,5 dabei und das ist mein Tipp bei dieser Partie, in übrigens Gruppe A4, habe ich gar nicht erwähnt, aber du hast die Tabellenkonstellation schon angesprochen und in dieser Gruppe agieren auch Spanien und Dänemark, durchaus auch eins der, ja, zumindest klangvolleren Duelle in dieser, ja, Länderspielpause, würde ich sagen. Dänemark ist ja zumindest als ernstzunehmender Wettstreiter jetzt doch wieder im nationalen oder internationalen Fußball angesehen, während wir mit Spanien, ja, die Mannschaft haben, die amtierender Europameister ist, die irgendwie gefühlt, wenn man sich die Struktur der Mannschaft anguckt, noch fast am Anfang einer Ära steht und deswegen sicherlich auch als Favorit hier in dieses Spiel geht, obwohl es eben nicht der leichteste Gegner ist. Da haben andere Großkopfhärten durchaus leichtere Spiele erstmal vor sich.
Und den ersten Stolperer, den gab es ja schon. Das 0-0 in Serbien zum Auftakt war direkt der erste Punktverlust des Europameisters, mit dem du, ich erinnere mich übrigens, nicht gerechnet hast. Da wurde ich verspottet nahezu, dass ich gesagt habe, oh, das war richtig unbequem, kann das werden in Serbien. Sie sind der Favorit, die Spanier, aber es würde mich nicht 100% wundern, wenn es am Ende nur zum Unentschieden reicht. So kam es, deswegen sind sie jetzt in der Tabelle hinter Dänemark.
Das sind dann immer die Sachen, an die du dich auch erinnerst. Ne?
An die also erinnere ich mich sehr gut dann tatsächlich. Ja. Aber ich will ja nur darauf überleiten, dass es in der Tabelle aufgrund dieses 0-0 in Serbien am ersten Spieltag eben so aussieht, dass die Dänen 6 Punkte haben und die Spanier nur 4. Dänemark hat beides gewonnen und die Spanier eben zuletzt in der Schweiz mit 4-1 gesiegt. Das war ein ziemlich turbulentes Spiel. Aber eben nur Rang 2 mit 4 Punkten heißt Spitzenspiel der Liga A-Gruppe 4, Julius. Erster gegen Zweiter, Dänemark gegen Spanien, aber Erster ist eben Dänemark. Heißt Außenseiter sich Spanien, Julius.
Ja, wirklich. Tabellarisch wäre es das. Trotzdem glaube ich auch das Naheliegendste. Sie spielen zu Hause, sie sind amtierender Europameister. Sie haben uns ja begeistert, auch bei der Europameisterschaft, absolut, was das Fußballerische angeht. Und deswegen sind sie für mich tatsächlich auch der Favorit hier, ohne da groß drum herum reden zu wollen. Ich Finde trotzdem, dass es ein Spiel ist, wo es einem Ticken schwerer fällt, das Ganze dann so klar auszumachen wie bei anderen Partien, weil man wirklich aufpassen muss, dass man Dänemark nicht kleinredet und vor allen Dingen nicht unterschätzt, wie mannschaftlich geschlossen Dänemark eben auch auftreten kann. Das ist eine Fähigkeit, die gerade bei Nationalmannschaften wichtig ist, weil viele Nationalmannschaften dann eben auch nicht eingespielt genug sind, um eine richtig gut funktionierende Mannschaft immer auseinander zu kombinieren. Aber an einem guten Tag ist Spanien eben eine der wenigen Nationalmannschaften, denen ich das auf jeden Fall zutraue. Und ich sage jetzt einfach mal, nach dem enttäuschenderen Auftakt der kleinen Enttäuschung, will man zu Hause jetzt auch wieder zeigen, dass man genau diese Mannschaft ist. Und deswegen sind sie auch, kann ich mich nur anschließen, für mich hier Favorit, Alex.
Ja, für mich auch, aber die 1,40er Quoten, ich muss ehrlich sagen, ich habe gehofft aufgrund der Tabellenkonstellation, dass die einen Ticken höher sind. Also die Spanien-Favoritenquoten sind da sehr favoritisch angelegt. Wir erinnern uns natürlich aus deutscher Sicht ganz gut an die Dänen, denn da gab es ja was, ne, bei der EM. Deutschlands hart umkämpftes, teilweise ziemlich glückliches 2:0 gegen die Dänen, sehr spannendes Spiel. Es war tatsächlich die einzige Niederlage der Dänen, Julius, seit November 2023. Ich glaube, das sind 10 Spiele in Folge oder grundsätzlich 10 Spiele gewesen und in diesen 10 Spielen gab es nur eine Niederlage für die Dänen. Also, sie sind auch schwer zu knacken und zu schlagen. Ne? Jetzt 2:0 auch gewonnen in der Nations League, sowohl die Serben 2:0 besiegt, jetzt erwähnt, als auch die Schweizer, also noch nie mal ein Gegentor kassiert. Und wenn die hinten, ich will jetzt nicht zwingend sagen Mauern, aber defensiv gut stehen, und das können sie, das hat man auch bei der EM gesehen, ne? Gegen England, gegen Serbien, gegen Slowenien, es waren langweilige Spiele, weil die Dänen einfach wenig gemacht haben und wenig zugelassen haben. Und dann kann es auch für den brillanten Europameister Spanien einfach schwer werden, wenn die Dänen hier rangehen in das Spiel mit der Prämisse, ey, wir sind Erster, wir spielen auswärts und es reicht ein Punkt, wir bleiben dann Erster gegen Spanien, dann könnten es die Spanier schon richtig schwer haben. Deswegen erwarte ich hier tatsächlich kein Torfestival, kein spanisches Fußballfest. Die können natürlich trotzdem irgendwie 1:0 gewinnen, aber ich glaube, das wird eher nicht so ergiebig.
Ja. Ja, es ist halt mit den 1,40er Quoten leider so eine Ausgangslage, wo du eher schon Richtung Handicap schielst, aber ein Gegner, wo ich den auch nicht unbedingt sehe, ne? Und das genau. Macht es schwer, diesen Weg zu gehen. Aber ich habe da vielleicht einen spannenden Tipp. Ich würde sagen, hier könnte man auch tippen, das erste Tor schießt Spanien in diesem Spiel, denn Dänemark wird sich hauptsächlich aufs Verteidigen verlassen. Du hast auch gesagt, sie könnten auch mit einem 0-0 leben. Das heißt, sie werden relativ wenig an dem Spiel teilnehmen, sich relativ viel auf die Defensive konzentrieren. Und es wird sich erst ändern, wenn es sich ändert, wenn Spanien was beisteuern kann auf der Anzeigetafel. Und deswegen glaube ich, Spanien wird hier den ersten Treffer beisteuern. Vielleicht war es das schon. Dann, vielleicht wird es offener und ermöglicht Spanien hinten raus doch noch Treffer Nummer 2, dann wäre auch das Handicap doch irgendwie drin. Aber ich glaube, sie werden lange und hart arbeiten müssen, aber das erste Tor und vielleicht das einzige Tor des Abends, das sehe ich bei Spanien.
Ja, und ich bin da ehrlich gesagt bei dir, kann mal nicht widersprechen und habe einen Additional-Tipp dazu, denn man kann es ja kombinieren. Zur Halbzeit steht es noch unentschieden, also es geht mit 0-0 in die Kabine, dann trifft Spanien in der zweiten Halbzeit, gewinnt die zweite Halbzeit also. Das kann man ja auch schön predicten, ne? Halftime und Fulltime-Score, also Halbzeit unentschieden und dann gewinnt Spanien. Das ist natürlich riskanter zu tippen, schwerer zu tippen, klar, bringt aber 4er Quoten mit sich, wenn man diese Kombi so angeht. Oder dass man kann zum Beispiel auch tippen, wenn man wirklich das 0-0 zur Halbzeit erwartet, dass es einfach 0-0 zur Halbzeit steht oder unentschieden zur Halbzeit, da gibt es immer 2er Quoten drauf. Oder wenn man mehr Tore in der zweiten Halbzeit erwartet, ne, vorausgesetzt, es fallen gar keine in der ersten und in der zweiten, vielleicht fällt einer vom Laster für die Spanier hinten raus, weil der Druck zu groß wird. Auch darauf gibt es immer spannende Quoten. Ne? Mehr Tore in der zweiten Halbzeit sind auch immer 2er-Quoten in aller Regel. Also da gibt es ein paar Tipps, die man auch rund um dieses mögliche 1-0 der Spanier, wenn es denn spät fallen sollte, finden kann, die definitiv lukrativer sind als diese 1,40, denn die sind mir ehrlich gesagt zu niedrig im Dreiweg auf den Favoriten.
Ja, kann ich durchaus verstehen und dann muss man halt ein bisschen einfallsreicher werden und das sind wir ja auch, paar speziellere Tipps hier zu diesem Spiel losgeworden. Wir schließen das Ganze ab nochmal mit Gruppe A1 und Serbien gegen Schweiz. Das ist das letzte Spiel, was wir heute besprechen werden. Das wird am Samstag ebenso stattfinden wie die beiden Spiele, die wir eben besprochen haben. Ja, und ist natürlich vielleicht nicht ganz so spektakulär, weil wir eben auf diese absolute Spitzenmannschaft verzichten. Aber es ist im Gegensatz zu vielleicht vielen Partien, über die wir gesprochen haben, ein richtig spannendes Duell. Wir haben gerade schon drüber geredet. Die Spanier haben sich bei Serbien richtig schwer getan. Nachdem sie eigentlich so furios dieses Jahr schon bei der EM überzeugt haben. Und auch die Schweizer werden es nicht leicht haben, wenn es jetzt dahin geht.
Ja, und die Schweizer enttäuschen ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, bisher komplett, ne? Denn die haben noch 0 Punkte auf dem Konto in dieser durchaus natürlich knackigen Gruppe.
Das,
ne?
Das leerste Schweizer Konto überhaupt, würde ich sagen.
Oh, schön, schön. Ja, also eine Gruppe mit 4 EM-Europameisterschaftsteilnehmern ist natürlich auch immer knifflig und schwer, aber die Schweizer bisher 0 Punkte, 1 Türchen geschossen, 6 kassiert, das sieht nicht gut aus, da muss jetzt mal was kommen, aber in Serbien, puh, da wird es auch knifflig, also wir haben das Spiel auch deswegen mit reingenommen, final, nicht nur um diese Tabellenkonstellation hier in der Liga A-Gruppe 4 nochmal zu besprechen, sondern weil dieses Spiel richtig knackige Quoten hat, also wer an den Schweizer Sieg glaubt, findet eine 2,90 vor Juli. Das ist super spannendes Value gegen Serben, die ja bekanntlich bei der EM eher enttäuscht haben, ne? Und auch durchweg durch die letzten Qualis jetzt nicht so geflogen sind, dass sie immer alles gewonnen haben und unbesiegbar sind. Also hier gibt es eine richtig spannende Quote auf die Schweizer, wenn die den Auswärtssieg schaffen sollten. Ich habe das Spiel auch deswegen noch mit reingenommen in die Besprechung, damit ich schön mit meinem Unentschieden-Tipp aussteigen kann aus dieser Folge. Traditionell, ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel am Ende 1-1 ausgeht.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, geht auf jeden Fall damit rein, dass ich das auch komplett auf Augenhöhe sehe. Die Frage beim 1-1, die ich mir stelle, Alex, ist, wenn schon Spanien die Serben nicht überwinden kann, können es dann wirklich die Schweizer? Das bräuchten wir ja für ein 1-1. Oder ist vielleicht sogar ein torloses Unentschieden, vielleicht das Kippen in Richtung der Heimmannschaft dann mit einem 1-0 sogar die realistischere Aussage? Und ich glaube, für mich ist es das. Dann würde ich tatsächlich nämlich sagen, dass ich hier eher ein Spiel sehe, beide Mannschaften treffen, nein. Also vielleicht beißt sich die Schweiz auch hier die Zähne aus, vielleicht auch auf Kosten der serbischen Angriffsbemühungen. Also vielleicht wird das auch tatsächlich das 0-0, auch das kann ich mir vorstellen. Klein, also im Kleinteiligen widerspreche ich dir dann doch nochmal hinten raus in diesem Podcast, aber es gefällt uns beiden ja eigentlich immer ganz gut, wenn wir uns nicht ganz einig sind, damit du dir dann in dem einen Fall, in dem du mal recht hattest, das merken kannst, um es mir im nächsten Podcast wieder zu erzählen.
Ja, abwarten. Also ich erwarte hier zumindest nicht so destruktiv defensive Serben gegen die Spanier. Die werden mitspielen. Die wissen natürlich, ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus der Schweiz, das müssen wir gewinnen. Denn wenn das Unentschieden eintrifft, das ich möglicherweise auf dem Zettel habe, sieht ja ganz schlecht aus für beide mit Platz 1 und 2, ne? Und damit der Quali für die Playoffs oder Final Four ist es ja nicht mehr. Jetzt ist ein Final Eight, glaube ich, ne? Die Nations League wurde ein bisschen umgestellt. Auf jeden Fall sieht es dann schlecht aus mit dem Weiterkommen. Wenn es hier keinen Sieger gibt, beziehungsweise derjenige, der verliert, der ist ja eigentlich fast schon raus. Von daher erwarte ich hier eher ein offenes Visier und eher Tore von beiden als Tore auf einer Seite nicht. Aber klar, die Schweizer kann das auch natürlich auch 1-0 gewinnen. Also ich finde die Schweizer Quote echt interessant zu diesen 2,90. Ist ein Risiko dabei, aber auch ein gutes Value. Also wenn einer gewinnt, ich habe ehrlicherweise eher die Schweizer auf dem Zettel.
Ja, ich dann vielleicht, vielleicht eher die Serben. Und dann hören wir auf dieser Note auf. Wir haben unsere Spiele besprochen, die es zu besprechen gilt. Alex, hinten raus natürlich auch noch der Hinweis, dass Sportwetten ab 18 sind, dass alle Angaben, die wir hier in diesem Podcast gemacht haben, ohne Gewähr sind, weil die Quoten sich noch ändern können und dass Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Also, wenn es bei euch zum Problem kommt, meldet euch beim Support der Wettbasis per Mail oder per Live-Chat. Guckt auf check-dein-spiel.de vorbei. Folgt und abonniert und 5 sternt diesen Podcast, denn ihr werdet auch in der Länderspielpause noch eine zweite Folge bekommen. Auch das sei als Hinweis noch gesagt. Und bevor ganz wir genau aufhören, Alex, ich würde dir noch einen Job anbieten wollen. Was hältst du davon, als Head of Global Soccer anzuheuern? Wie findest du das?
Bei einem Getränkekonzern ist dieser Job leider just vergeben worden.
Ah, ärgerlich. Ich hatte gestern noch gesehen, dass er bei LinkedIn ausgeschrieben war. Nun gut.
Ja, gut. Schade. Der wurde mir weggeschnappt von einem anderen etwas hochdekorierterem Trainer, als ich es bin. Schade.
Hatte er ein gewinnenderes Lächeln.
Ja, vielleicht liegt es daran. Aber Hinweis auf die nächste Folge, um das noch abzuschließen. Montag nämlich kommt die, denn Montagabend gibt es Deutschland-Niederlande. Schön das Rückspiel, ne? Das Hinspiel war ein knackiges 2:2, da war einiges geboten. Am Montag kommt schon das Rückspiel, wenn man so möchte. Also Montagmittag besprechen wir das Ganze in gewohnter Form oder Vormittag, Mittag sollte das Ganze dann online sein. Und da sprechen wir über die unter anderem Deutschland, Niederlande. Welche anderen knackigen Spiele es so gibt, habe ich jetzt aktuell noch nicht auf dem Zettel, aber das klabustern wir dann auch. Ach nee, Belgien, Frankreich steht auch auf dem Programm, also auch da ein knackiges Spiel. Mal schauen, ob es für die Belgier dann um noch was geht.
Und für den Deutschen an der Seitenlinie. So, viel Trainer-Talk, viel Talk drin in diesen 40 Minuten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir hören uns bald wieder. Ciao.